Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wenn man sich fernab der Erde durch die unendlichen Weiten des Weltalls bewegt, dann begegnet einem da, vielleicht mit Ausnahme des ein oder anderen klingonischen Raumschiffs, nicht mehr wirklich viel. In direkter Umgebung der Erde sieht es anders aus. Da hat es diese Woche ein spektakuläres Ausweichmanöver gegeben, mit dem wir heute in die Sendung starten. Am Mikrofon ist Monika Seinsche, herzlich willkommen. Etwa 2000 aktive Satelliten umkreisen zurzeit unseren Planeten. Die müssen immer mal wieder herumfliegendem Weltraumschrott ausweichen. Ausgesprochen selten aber fliegen zwei aktive Satelliten direkt aufeinander zu. Genau das ist Anfang dieser Woche geschehen. Da musste die Europäische Weltraumorganisation ESA den Kurs ihres Erdbeobachtungssatelliten Aeolus ändern, denn der drohte mit einem Starlink-Satelliten der Firma SpaceX zu kollidieren. Holger Krag leitet bei der ESA das Programm für Weltraumsicherheit. Ihn habe ich gefragt, wie dieses Ausweichmanöver genau aussah.
Wir beziehen Weltraumüberwachungsdaten vom amerikanischen Weltraumüberwachungsnetzwerk, was von der Luftwaffe betrieben wird. Und das betrifft 20.000 von Menschen gemachte Objekte im Weltall. Und aus diesen Daten lesen wir Kollisionswarnungen für unsere Satellitenflotte hier in Darmstadt raus. Das ist Routine und unsere 20 Satelliten, die wir hier betreiben, müssen immer wieder und regelmäßig ausweichen. Jeder Satellit rund einmal pro Jahr. Und so einen Fall hatten wir ja auch bei Aeolus. Das Besondere hier war, normalerweise haben wir es nämlich bei solchen Kollisionswarnungen mit einem Stück Weltraumschrott zu tun, was also nicht reagieren kann und wo klar ist, dass unsere Satelliten ausweichen müssen. Aber in dem Fall wurde unser Aeolus-Satellit, hatte eine Begegnung mit einem anderen betriebenen Satelliten. Und da muss man sich natürlich mit dem anderen Betreiber abstimmen. Und diese Abstimmung ist notwendig, um sicherzugehen, dass beide nicht die gleiche Entscheidung fällen und zum Beispiel in die gleiche Richtung ausweichen und man somit das Problem nicht löst, sondern verschlimmert. Und diese Absprache, die hat nur mittelmäßig funktioniert. Die Kommunikation war nicht besonders stabil und glücklich. Und letztendlich haben wir uns darauf verlassen, dass der uns entgegenkommende Satellit nicht manövriert und wir stattdessen ausweichen müssen. Und das hat dann auch geklappt. Und wir haben auch nach dem Ereignis ein Signal von unserem Satelliten bekommen, dass er bei bester Gesundheit ist und wir keinen Schaden davon getragen haben.
Das war ja ein Starlink-Satellit der Firma SpaceX. Gibt es denn irgendwelche Verkehrsregeln im All, dass man sagen könnte, Ihr Satellit war deutlich länger schon in der Umlaufbahn, das heißt, der andere hätte vielleicht ausweichen müssen, oder muss man das immer per bilateraler Absprache klären?
Das sollte jeder normale Mensch denken, dass es in irgendeiner Form Regeln gibt, wie der Verkehr im All zu funktionieren hat. Aber das Frappierende ist, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und das ist auch das, was uns hier wieder klar geworden ist. Letztendlich war das eine bilaterale Absprache per E-Mail, die sich auf den Pragmatismus der Beteiligten verlässt. Es gibt keine Pflicht zu antworten, es gibt auch keine Pflicht auszuweichen und es gibt auch keine Flugregeln, also in welche Richtung man auszuweichen hat. Und der ganze Prozess funktioniert auch noch per Hand, per E-Mail und Telefon. Wenn man das mit dem Luftverkehr vergleicht, wo wir Flight Rules haben, wo wir Kommunikationsprotokolle haben, wo wir Flugpläne haben, an denen alles festgelegt wird, das fehlt uns alles komplett. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bald in sehr große Probleme kommen in der Raumfahrt, wenn wir so weitermachen und das nicht besser organisiert wird. Denn wir stehen jetzt am Anfang einer großen Welle von Satellitenstarts. In den nächsten 2-3 Jahren werden mehrere tausend Satelliten ins All gestartet im Rahmen von großen Internetkonstellationen. Und bis dahin brauchen wir bessere Konzepte und Regeln, um diesem Problem etwas pragmatischer zu handhaben. Und dazu haben wir in der ESA eigene Vorschläge.
SpaceX hatte seine Starlink-Satelliten aber ja beworben mit einem automatisierten Kollisionsvermeidungssystem. Wissen Sie, warum das nicht angesprungen ist?
Nein, das wissen wir nicht. Und den Eindruck, den wir da vermittelt bekommen haben, war auch nicht, dass es bereits besonders automatisiert ist. Das ist aber Spekulation, was jetzt genau mit diesen Satelliten war. Der Satellit ist ja auch in etwas anderer Höhe als die eigentliche Konstellation. Also es könnte also durchaus sein, dass dieser Satellit schon am Ende seiner Lebensdauer ist und dementsprechend, und das ist übrigens sehr positiv, ordnungsgemäß auf einer niedrigen Bahn entsorgt wurde, wie es auch gefordert wird. Also da haben wir keinen tieferen Einblick. Was die automatisierte Kollisionsvermeidung angeht, da denke ich, sind Sie auf dem richtigen Pfad. Wir brauchen sowas. Wir Operator und Betreiber von Satelliten sind heute überlastet mit mehreren hundert Kollisionswarnungen, die pro Tag auf uns einprasseln. Dazu immer mehr betriebene Raumfahrzeuge, die uns begegnen, mit denen man Ausweichmanöver abstimmen muss. Das kann kein Mensch mehr leisten. Und da brauchen wir Lösungen. Und wir wollen auch in unseren ESA-Mitgliedstaaten vorschlagen, dass wir in diese Lösungen investieren und in Europa bis 2023 im All demonstrieren, dass wir autonom reagieren können mit unseren Satelliten und automatisch ausweichen können.
Das heißt, Sie plädieren dafür, dass diese Ausweichmanöver quasi von künstlichen Intelligenzen gesteuert werden,
ja,
und auch durchgeführt werden.
Es ist in der Raumfahrt so, dass man keine zentrale Autorität bereit ist zu akzeptieren. Wir haben in der Raumfahrt sehr viel Freiheiten, anders als im Luftverkehr. Wir sind ja auch nicht im Luftraum, wo irgendein Land Hoheit hat. Wir denken hier an eine gute Vernetzung und an eine automatisierte Absprache, also ein Aushandeln zwischen den im Prinzip den Bodenstationen der Betreiber, ein automatisches Aushandeln der Manöveroptionen mit einem konfliktfreien Resultat. So stelle ich mir das vor. Das wird akzeptabel sein und das wird auch dem modernen Charakter der Raumfahrt gerecht. Und das muss einfach sein, damit wir den Arbeitsaufwand noch gestemmt bekommen.
Holger Krag leitet bei der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA das Programm für Weltraumsicherheit. Für die Menschen in den Tropen und Subtropen ist die Krankheit Malaria alltäglicher Schrecken. 2017 zählte die Weltgesundheitsorganisation ungefähr 219 Millionen Malariaerkrankungen und 435.000 Todesfälle, die meisten davon in Afrika. Dort haben viele Kinder im Schulalter schon mehrere Infektionen durchgemacht und mussten mit hohem Fieber ins Krankenhaus. Andere dagegen bleiben gesund. Woran das liegt, haben amerikanische Forscher in Mali untersucht. Volkert Wildermuth berichtet.
Malaria ist Alltag für die Kinder in Mali, in Westafrika. In der Regenzeit sind die Mücken allgegenwärtig. Ihren Stichen kann man kaum entgehen. Praktisch jeder ist also dem Malaria-Parasiten Plasmodium falciparum ausgesetzt. Und die Kinder erkranken zum Teil mehrmals im Jahr. Denn anders als etwa eine Virusinfektion führt eine Malaria-Episode nicht automatisch zu einer bleibenden Immunität.
Der Malaria-Parasit ist ein komplexer Erreger. Er hat um die 5000 Gene, die in unterschiedlichen Varianten vorliegen können. Und dann verändern sich diese Gene noch während der Infektion. Sobald das Immunsystem ein Genprodukt angreift, verändert sich sein genetischer Code, bis es nicht mehr erkannt wird.
Der Infektionsforscher Tuan Tran aus Indianapolis in den USA hat offenbar Respekt vor dem Malaria-Parasiten. Doch obwohl der so clever agiert, erkranken längst nicht alle, die infiziert wurden. Um zu verstehen, warum manche Kinder geschützt sind, haben Tuan Tran und seine Kollegen fast 700 Kinder in der kleinen Stadt Khalifa Bungu in Mali begleitet. Vor Beginn der Regenzeit hatten alle eine Blutprobe abgegeben.
Danach kamen sie jede zweite Woche in die Klinik, wurden untersucht und wir haben einen Tropfen Blut abgenommen. In den Wochen dazwischen haben wir Hausbesuche gemacht und die Familien gefragt, ob alle gesund sind. Wenn jemand Symptome hatte, Fieber oder ein Schwächegefühl, haben wir Parasitentests gemacht und die Kinder behandelt. Waren alle gesund, wurden nur die Blutproben archiviert.
Nach dem Ende der Regenzeit analysierte Tuan Tran die Proben und konnte so genau feststellen, welches der Kinder wann Parasiten im Blut hatte, ob es daraufhin krank wurde und wie lange es brauchte, bis die malaria-typischen Fieberschübe auftraten.
Wir dachten, es würde zwei Gruppen geben. Kinder, die zwar infiziert werden, aber nie erkrankten, und die anderen, die Fieber bekommen. Aber dann haben wir festgestellt, manche Kinder werden auf der Stelle krank, sobald sie infiziert werden. Und dann gibt es Kinder, die erst nach etwa zwei Wochen Fieber bekommen.
Also gibt es drei Gruppen. Der ersten kann der Malaria-Parasit nichts anhaben, sie sind praktisch immun. Dann gibt es Kinder, die seine Vermehrung zumindest für einige Zeit unterdrücken können und erst verzögert erkranken. Und schließlich die, die sofort gefährlich hohes Fieber bekommen. Eine detaillierte Analyse der Muster der Genaktivität in den Blutzellen führte Tuan Tran auf die Spur der Unterschiede zwischen diesen drei Gruppen.
Tatsächlich spielen hier zwei unterschiedliche Prozesse eine Rolle. Zum einen gibt es eine Komponente, die die Vermehrung des Parasiten blockiert. Und dann gibt es eine zweite Komponente, die den Körper vor den Folgen der Immunantwort, dem Fieber, schützt. Die komplett immunen Kinder besitzen beide Komponenten.
Schon vor Beginn der Regenzeit haben diese Kinder Antikörper gegen den Malaria-Erreger im Blut und ihr ganzes Immunsystem ist sozusagen auf die Auseinandersetzung mit Parasiten vorbereitet. Vielleicht, weil sie in früheren Jahren bereits eine Reihe von Malaria-Infektionen durchgemacht haben. Entscheidend ist, von Anfang an kämpft ihr Abwehrsystem gegen den Erreger, aber davon bekommen die Kinder der Immunengruppe gar nichts mit. Und da kommt die zweite Komponente von Tuantran ins Spiel, ein Eiweiß namens P53. Es ist offenbar an der Regulation der Entzündungsreaktion beteiligt. Bei den immunen Kindern sorgt es dafür, dass die Körpertemperatur weit genug steigt, um die Vermehrung der Parasiten zu blockieren, aber nicht so weit, dass sich die Kinder krank fühlen würden. Der P53-Schutz funktioniert auch bei den Kindern, die nach einer Malaria-Infektion mit einer gewissen Verzögerung erkranken. Weil ihr Immunsystem aber anders als bei den immunen Kindern nicht schon vorab auf den Erreger vorbereitet ist, bekommen sie am Ende trotzdem Fieberschübe.
Wir vermuten, dass P53 bei ihnen die Fieberreaktion bremst. Das Kind selbst fühlt sich erst nicht krank. Der Erreger kann sich aber trotzdem noch langsam vermehren. Wenn nach einer Weile zu viele Parasiten im Blut sind, dann wird der Schutz von P53 durchbrochen.
Die Kinder entwickeln verspätet eben doch noch Fieber und müssen behandelt werden. Wenn beide Komponenten fehlen, die P53-Bremse und das schon vorab wachsame Immunsystem, dann hat der Malaria-Erreger leichtes Spiel. Die Kinder werden sofort schwer krank und entwickeln zum Teil lebensgefährlich hohes Fieber mit über 40 Grad Körpertemperatur. Tuantran hofft, dass seine molekularen Einblicke ins Wechselspiel zwischen Kinderkörper und Malaria-Parasit auch zu praktischen Anwendungen führen, zum Beispiel in der Therapie. Die Patienten sterben nämlich nicht einfach an den Parasiten im Blut. Auch eine aus dem Ruder gelaufene Entzündungsreaktion kann für sie gefährlich werden.
Eine Idee ist, bei sehr schweren Malaria-Verläufen Medikamente zu nutzen, die P53 beeinflussen. So könnten wir vielleicht die Sterblichkeit senken.
Weil dann das Fieber nicht so hoch steigt. Parallel müsste natürlich wie üblich die Vermehrung des Parasiten mit Medikamenten blockiert werden. Es dürften allerdings noch etliche Jahre Forschungsarbeit erforderlich sein, um diese Idee für neue Malaria-Medikamente auch wirklich bis zur Praxisreife voranzutreiben.
Das Abwehrsystem bestimmt den Krankheitsverlauf bei Malaria. Das war ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Die Elbe kämpft schon das zweite Jahr in Folge mit extremen Niedrigwasserständen. Um herauszufinden, wie das die Wasserqualität beeinflusst, treibt seit dem vergangenen Donnerstag ein Forschungsschiff mit der Strömung die Elbe hinunter und sammelt Messdaten. Das Schiff gehört dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Dort leitet Markus Weitere die Abteilung Fließgewässerökologie. Ihn habe ich gefragt, wo das Schiff jetzt genau ist.
Also jetzt ist das Schiff in Magdeburg angekommen und es ist richtig, es ist letzten Donnerstag in Schmilka gestartet, also an der deutsch-tschechischen Grenze. Und das hat jetzt die fließende Welle sozusagen verfolgt und die Zeit von Schmilka bis Magdeburg entspricht da in etwa der Fließzeit sozusagen auch von dem Wasser.
Jetzt herrscht ja zurzeit auf der Elbe extremes Niedrigwasser.
Ja.
Können Sie mir erklären, warum da überhaupt dieses Niedrigwasser ist?
Ja, also wir haben tatsächlich eine anhaltende Dürre, muss man sagen. Also wir hatten letztes Jahr den Rekordsommer 2018 mit auch extrem niedrigem Regen, starken Wasserdefiziten und wir hatten da schon auch Rekordniedrigstände sozusagen an der Elbe. Das Ganze hat sich tatsächlich nicht erholt. Also vor allem im Osten von Deutschland ist es nach wie vor extrem trocken. Das heißt, die Wasserspeicher haben sich nicht erholt. Und wir hatten jetzt schon 2019 im Frühsommer schon Pegelstände wieder, die sehr nah an diese Rekordniedrigstände rangereicht haben. Und das Ganze ist im Prinzip das, was man im Zuge des Klimawandels auch tatsächlich vorhersagt, also was die Modelle vorhersagen. Und das scheint ein Szenario jetzt auch zu sein, was wir in Zukunft öfters erwarten, vielleicht auch noch extremer erwarten.
Jetzt sind Sie und Ihre Kollegen ja auf diesem Schiff unterwegs, die Elbe hinunter bei diesem extremen Niedrigwasser. Was genau untersuchen Sie da?
Also wir untersuchen grob gesagt die Wasserqualität und die Entwicklung der Wasserqualität. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Parameter. Also da gehören Schadstoffe dazu, da gehören Nährstoffe dazu. Da gehören aber auch zum Beispiel die Algen oder die Bakterien dazu. Also bei Algen geht es um das Phänomen der Eutrophierung. Also es ist eine ganze Menge von Parametern. Und das Besondere ist jetzt, dass wir ja jetzt nicht eine Punktmessung machen. Also wir nehmen nicht sozusagen ein Bild auf von der Situation, sondern wir drehen, wenn man so will, einen ganzen Film. Wir gucken also, was passiert mit diesen Parametern? Wie ändern die sich? Also wie werden Nährstoffe in Algen, vielleicht auch in Eutrophierungsphänomene umgewandelt? Das heißt, wir möchten jetzt vor allem die Prozesse sozusagen verstehen und dann daraus auch nachher wieder prognosefähig zu sein, also auch sagen zu können, wie entwickelt sich das Ganze in der Zukunft unter verschiedenen Klimaszenarien.
Haben Sie denn schon erste Ergebnisse dieser Messfahrt?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass die allermeisten Parameter im Labor teilweise sehr aufwendig analysiert werden. Das heißt, wir erwarten da die Ergebnisse in den nächsten Tagen, teilweise auch erst in den nächsten Wochen. Wir haben wenige Ergebnisse von sogenannten Sondenmessungen. Also das ist das, was man sozusagen, wo man was reinhält, eine Sonde und sofort einen Wert ablesen kann. Das kann man für den Sauerstoff, für die Temperatur machen, auch für das Chlorophyll als Maß für die Algen. Und was wir da bis jetzt sehen, muss man sagen, also bis Magdeburg, das ist alles so relativ im Normalbereich. Das haben wir aber auch tatsächlich so erwartet. Also wenn wir zum Beispiel an Eutrophierung denken, dann ist das ein Phänomen, was oft jetzt erst in der unteren Elbe dann stattfindet, also was wir dann im zweiten Fahrtabschnitt erwarten.
Erklären Sie uns noch einmal, was genau diese Eutrophierung ist?
Also Eutrophierung ist im Prinzip ein verstärktes Algenwachstum. Wir haben ja erhöhte Nährstoffe im Gewässer, vor allem Nitrat ist heute noch ein Problem, Phosphat teilweise auch, ist reduziert worden durch die Entnahme, also indem wir es nicht mehr in den Waschmitteln haben, das Phosphat. Aber dennoch, wir haben erhöhte Nährstoffwerte, deutlich erhöhte Nährstoffwerte gegen den natürlichen Hintergrund in den Gewässern und die führen eben zu einem verstärkten Algenwachstum. Das ist die primäre Ursache. Aber jetzt gibt es eben noch eine ganze Menge an unterschiedlichen Faktoren, die da sozusagen reinspielen. Also zum Beispiel auch, wie ist das Abflussverhalten in so einem Fluss? Wie lange ist das Wasser in einem Fluss? Wie warm ist der Fluss? Das sind alles Sachen, die durch den Klimawandel jetzt begünstigt werden. Und das heißt, dass solche Eutrophierungsprobleme jetzt wieder hochkommen, die wir eigentlich so mehr oder weniger, zumindest in einigen Fließgewässern, ganz gut im Griff hatten.
Und was kann man dagegen tun?
Im Prinzip müssen wir schauen, dass wir verstärkt Anstrengungen unternehmen, um Nährstoffe zu reduzieren, aber auch andere Maßnahmen zur Eutrophierungskontrolle einleiten. In kleinen Gewässern kann das ein Randstreifen sein, also kann das die Beschattung vom Gewässer sein. Es kann auch sein, dass man Habitate im Gewässer schaffen muss, dass da sich Tierchen entwickeln, die wieder die Algen fressen können und ähnliches. Also es gibt eine Fülle von unterschiedlichen Maßnahmen, aber wir müssen natürlich verstärkt sozusagen uns bemühen, dieses Problem in den Griff zu kriegen durch ja die genannten Maßnahmen, Nährstoffreduktion ganz vorneweg.
Wie geht es denn jetzt weiter mit der Messfahrt?
Also wir fahren jetzt weiter bis nach Geesthaardt. Da hört sozusagen die Binnenelbe auf und wir verfolgen weiter dieses Wasserpaket. Also wir sind weiterhin daran interessiert, welche Prozesse jetzt in der Wassersäule stattfinden. Und dann muss man sagen, ist diese Kampagne eingebettet noch in was Größeres. Es geht uns nicht nur um die Elbe, nicht nur um den Fluss, sondern das Ganze ist eingebettet in eine große Initiative der Helmholtz-Gemeinschaft, die MOSES heißt, wo es also um die Wirkung von solchen Extremereignissen, Hitzewellen, aber auch diese extremen Niedrigwässer, extreme Hochwässer etc. auf Erdsysteme geht, wenn man so will, also auf vernetzte Systeme. Da geht es darum, was passiert, wenn wir weniger Regen haben mit dem Boden, was passiert dann in Folge mit den Gewässern, also genau das, was wir jetzt untersuchen, aber was passiert dann auch mit den Küsten, mit den Ästuaren, die nachgeschaltet sind. Und das ist genau der Grund, weswegen wir dann in Geesthaardt im Prinzip an dem Wehr den Staffelstab übergeben an Kollegen vom Helmholtz-Zentrum Geesthaardt. Das sind Küstenforscher und die schauen dann, was passiert mit diesem Wasserpaket jetzt im Küsten-, im Ästuarbereich.
Das war Markus Weitere vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung über die Messkampagne auf der Elbe. Hier im Studio machen wir jetzt erstmal weiter mit den Meldungen und die hat Sophia Wagner mitgebracht.
Zum ersten Mal wurde die Hornhaut eines Menschen mit Stammzellen repariert. Die Patientin, eine Japanerin in den 40ern, litt unter einer speziellen Augenkrankheit. Dabei versagt der natürliche Regenerationsmechanismus der Hornhaut. Das führt dazu, dass die Sicht der Betroffenen immer trüber wird. Statt wie üblich die Hornhaut eines Toten zu transplantieren, wurde die Frau mit induzierten pluripotenten Stammzellen behandelt. Diese wurden direkt auf die Hornhaut gesetzt, um dort den Regenerationsmechanismus wieder in Gang zu bringen. Wie der ausführende Arzt dem Fachmagazin Nature mitteilte, habe die Operation vor einem Monat stattgefunden. Die Sehfähigkeit der Frau habe sich bereits verbessert. Induzierte pluripotente Stammzellen sind Hautzellen, die umprogrammiert werden. Genau wie embryonale Stammzellen sind sie danach in der Lage, sich zu verschiedenen Gewebetypen zu entwickeln.
Die Streifenruderschlange kann durch die Kopfhaut atmen.
Die Streifenruderschlange gehört zu den Seeschlangen und lebt entlang der Küsten des Pazifiks und des Indischen Ozeans. Trotz ihres aquatischen Lebensstils hat die Schlange Lungen und atmet Luft. Aber nicht ausschließlich. Wie kanadische Forschende im Fachmagazin Royal Society Open Science berichten, kann die Streifenruderschlange unter Wasser durch die Kopfhaut atmen. Über ein Netz aus Adern, das direkt unter der Haut liegt, kann die Schlange Sauerstoff aus dem Wasser ins Blut aufnehmen. So bleibt die Sauerstoffversorgung des Gehirns auch bei langen Tauchgängen gewährleistet.
Frauen können ihre Denkleistung länger aufrechterhalten als Männer.
In Prüfungen schneiden Frauen in wissenschaftlichen und mathematischen Fächern im Schnitt schlechter ab als Männer. Diese Lücke verkleinert sich jedoch, wenn Prüfungen länger dauern. Das berichten Wissenschaftler in der Zeitschrift Nature Communications. Sie haben die Daten der PISA-Studie aus den Jahren 2009, 2012 und 2015 analysiert. Dabei stellten sie fest, dass die Lücke zwischen männlicher und weiblicher Leistung ab einer Prüfungsdauer von 2 Stunden deutlich abnimmt und sich teilweise sogar umkehrt. Die Ergebnisse wurden in einem zweiten Testsetting bestätigt. Die Wissenschaftler folgern, dass Frauen ihre Denkleistung länger aufrechterhalten können als Männer. Um die Diversität im Wissenschaftsbereich zu fördern, sei es deshalb sinnvoll, das Design der Aufnahmetests für bestimmte Studiengänge anzupassen.
Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, haben mehr Gesundheitsprobleme.
Das zumindest zeigt eine Auswertung der Techniker Krankenkasse. Darin wurden die Behandlungsdaten von knapp 39.000 Kindern für 8 Jahre ab der Geburt untersucht. Rund ein Drittel dieser Kinder kam per Kaiserschnitt zur Welt. Sie hatten im Vergleich zu natürlich geborenen Kindern ein fast um 11% erhöhtes Risiko für Verhaltensstörungen. Auch die Risiken für chronische Bronchitis, Allergien und Magen-Darm-Probleme waren erhöht. Ob tatsächlich der Kaiserschnitt die Ursache für die Gesundheitsbeschwerden ist, wird aus der Korrelation allerdings nicht klar. Neben der Art der Geburt können viele andere Faktoren die Gesundheit der Kinder beeinflusst haben.
Der Masernausbruch in New York ist zu Ende.
Laut der New Yorker Gesundheitsbehörde gibt es seit Mitte Juli keine neuen Erkrankungen. Während des Ausbruchs wurden insgesamt 654 Fälle an die Behörde gemeldet. Das war der größte Anstieg an Masernerkrankungen in New York seit fast 3 Jahrzehnten. Seit der Erklärung des Masernotstandes im April hat sich die Impfabdeckung deutlich verbessert. Um das zu erreichen, hat die Stadt über $6 Millionen investiert. Mehr als 500 Beamte wurden abgestellt, um Impfungen durchzuführen und Aufklärungsarbeit zu leisten. 3/4 der Erkrankten hatten keine Impfung. Die Mehrzahl der Fälle konzentrierte sich auf die jüdisch-orthodoxe Gemeinschaft im Stadtteil Brooklyn.
Das waren die Meldungen mit Sophia Wagner.
Sternzeit, 4. September. Die geschwächten Muskeln des Herrn Nikolajew. Er war der 3. sowjetische Kosmonaut nach Juri Gagarin und German Titov und der 1. Raumfahrer, der zumindest eine Zeit lang mit einer Kosmonautin verheiratet war. Andrian Grigorjewitsch Nikolajew, der morgen vor 90 Jahren geboren wurde. Nikolajew kam 2-mal als Kosmonaut zum Einsatz, im August 1962 für 4 Tage an Bord von Vostok 3 und für 17 Tage zusammen mit Vitali Sevastianow im Juni 1970 an Bord von Soyuz 9. Länger als diese beiden hat kein Astro- oder Kosmonaut die Erde in einem kleinen Raumschiff umrundet. Alle weiteren Langzeitrekorde wurden an Bord von geräumigeren Raumstationen aufgestellt. Von Salyut 1 bis hin zur Mir-Station, auf der Valeri Polyakov 1994-95 437 Tage am Stück verbrachte. Beim 2. Raumflug von Nikolajew wurde deutlich, dass nach 17 Tagen bereits eine deutliche Schwächung der Muskulatur eingetreten war. Um sie bei zukünftigen Raumflügen zu verhindern oder zumindest zu reduzieren, wurden fortan geeignete körperliche Trainingseinheiten in die Missionsplanung einbezogen. 1 Jahr nach seinem 1. Raumflug heiratete Nikolajew seine Kosmonautenkollegin Valentina Tereshkova, die wenige Monate zuvor als erste Frau ins All gestartet war. 1964 kam die gemeinsame Tochter Elena auf die Welt. Die Ehe wurde 1982 geschieden. 2004 starb Nikolajew im Alter von 74 Jahren an Herzversagen.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinscher.